Deutschlandfunk. DLF Magazin. Unsere Themen heute:
Hehre Ziele, wenig Plan, kritische Worte zur Friedensbewegung, angemessene Hilfen, die Entschädigung der Colonia Dignidad Opfer, jedem Dorf sein Mast, Bayern streitet über Mobilfunk. Heute mit Irene Geuer.
Wir leben ja gerade in einer sehr demonstrationsfreudigen Zeit, nicht nur was die Freitage für Klimaverbesserungen angeht. Auch bei Themen wie Migration oder Flüchtlingen gehen viele Menschen auf die Straße, das allerdings meist in zwei Lagern. Rechtsextreme und linke Gruppen treffen aufeinander. Manchmal erscheint es wie ein Ritual. Wenn eine rechte Gruppe eine Demo anmeldet, ist die Gegendemonstration auch schon in Planung. Und meistens wird es zwischen den beiden Gruppen sehr laut, manchmal auch gewalttätig. Dazwischen die Polizei, die häufig von beiden Gruppen für ihr Tun kritisiert wird. Ein ähnliches Bild tut sich auf, wenn die AfD, die Alternative für Deutschland, zu einer Veranstaltung einlädt. Auch hier erinnert viel an das Wort Ritual, wenn Teilnehmer und Gegner zusammentreffen. Worum geht es da eigentlich genau? Ums Gewinnen und Verlieren? Moritz Küpper hat eine solche Veranstaltung mit Gegenbesuch in Köln beobachtet, um 15 Uhr begonnen, um 22.40 Uhr veröffentlichte die Pressestelle der Polizei ihren Bericht mit allem, was an Straftaten vorgefallen war. Den Bericht von Moritz Küpper, den hören Sie jetzt.
Ein Veranstaltungssaal im Bürgerhaus Kalk am Sonntagabend. Wahlkampfauftakt der Alternative für Deutschland, kurz AfD, für die Europawahl. Guido Reil, die Nummer 2 der AfD auf der Liste, ist auch nach Köln gekommen, als Stargast angekündigt. Etwas mehr als 10 Stuhlreihen sind vor einer Bühne aufgebaut. Auf der Leinwand dahinter prangen die Konterfeis der Kandidaten. AfD-Funktionäre, Mitglieder und Sympathisanten haben etwa das vordere Drittel der Plätze belegt. Im hinteren Bereich dagegen sind Menschen, die protestieren, ihren Unmut über die AfD offenbaren und durch Klatschen und mit Rufen die Veranstaltung stören. Offiziell hat diese Veranstaltung noch gar nicht begonnen, da hat sich deren Sinn und Zweck scheinbar bereits erfüllt. Denn beide Lager sind aufgesprungen, viele haben ein Handy in der Hand, filmen sich gegenseitig. Und auch Reil, früher Bergmann und langjähriges SPD-Mitglied, bis zu seinem Wechsel zur AfD, macht eifrig Bilder und Videos.
Glauben Sie mir, diese Bilder, die werden durch die sozialen Netzwerke gehen. Das wird hier Wirkung haben. Und das wird nicht schlecht für die AfD ausgehen. Die AfD hat die heute nicht verloren.
Seine Partei und sich selbst sieht Reil an diesem Abend als Opfer.
Also die Stadt Köln hat hier voll und ganz versagt. Ich habe soweit noch nie erlebt. Und ich habe schon viel erlebt. Aber das ist wirklich krass, dass die Störenfriede nicht ausgeschlossen wurden, dass die immer noch hier sind, dass überhaupt nichts passiert ist. Die Polizei verhindert tatsächlich, und da sind wir ihr schon sehr dankbar, dass wir gelüncht werden. Also Meinungsfreiheit, eine Wahlkampfveranstaltung der größten Oppositionspartei des Landes konnte hier heute nicht stattfinden. Und das ist eine Bankrotterklärung.
Also die AfD hat tausende Möglichkeiten. Die werden in Talkshows eingeladen, ja. Die kriegen Interviews in allen großen Tageszeitungen. Ja. Also wenn die AfD behauptet, sie werden unterdrückt, ja, ist das eine Lüge.
Sagt dagegen ein weißhaariger Mann mit Bart. Er sitzt mitten unter den Demonstranten.
Wenn ich der Meinung bin, dass die AfD eine rassistische Partei ist, die immer noch starke rassistische oder auch neofaschistische Elemente hat, dann sind wir der Meinung, dass so etwas keinen Platz haben soll im öffentlichen Raum halt. Ja, deswegen gehen wir hin, überall da, wo die AfD ist, versuchen wir das zu verhindern.
Eine detaillierte inhaltliche Auseinandersetzung mit der Partei findet weiter nicht statt. Die Ablehnung, sie ist grundsätzlicher Natur. Es wird geschrien und gefilmt.
Also da, wo wir mit demokratischen Mitteln das stören können, machen wir das. Das ist leider viel zu wenig. Ich möchte, dass überall im Land, ja, wo Menschen was gegen die AfD machen, sich auch die AfD im Weg stellen.
Wir schützen die demokratischen Rechte. Dazu gehört auch das Versammlungsrecht.
Sagt hingegen Thomas Held, Sprecher der Kölner Polizei. Bereits ab dem Nachmittag hatten sich die Demonstranten in Köln-Kalk, einem Stadtteil, in dem viele Migranten leben, der geprägt ist von italienischen Restaurants, türkischen Imbissläden, Cafés und Wettbüros, zusammengefunden. Alle drei Zugangsstellen zum Veranstaltungsort werden blockiert. Sprechchöre, Musik, bunte T-Shirts und Plakate. Kein Kölsch für Nazis prangt von den Häuserwänden. Menschen, die zur AfD-Veranstaltung wollen, werden behindert, teilweise gejagt. Es fliegen Bierbecher. bis jeweils die Polizei anschreitet und die Person in den abgesperrten Veranstaltungsbereich eskortiert. Mehrere Hundertschaften seien im Einsatz, so Polizeisprecher Held, denn Ende letzten Jahres eskalierte bereits schon einmal eine AfD-Veranstaltung. Die Bühne wurde gestürmt, ein Beamter schwer verletzt. Auch an diesem Sonntagnachmittag werden sich drei Polizistinnen durch den Einsatz von Tränengas leichte Verletzungen zuziehen.
Wir hatten damit gerechnet, dass im politischen Wahlkampf, dass es natürlich auch Gruppierungen gibt, die sich nicht freundlich gegenüberstehen. Deswegen haben wir diese Sperrstellen hier eingerichtet. Unsere Aufgabe ist es aber, einen Ausgleich im politischen Feld herzustellen. Wir als Polizei sind neutral,
sagt Polizeisprecher Held. Ergebnis der Blockadeversuche: ein vollstreckter Haftbefehl, 13 Strafanzeigen wegen Verdachts der Beleidigung, Widerstands, Landfriedensbruchs, Sachbeschädigung und Körperverletzung. Insgesamt nehmen die Polizisten 7 Personen in Gewahrsam. Abläufe, mit denen die AfD auch und gerade in Köln kalkuliert. Der Veranstaltungsort im von Migranten geprägten Kalk, eine klassische Provokation, genauso wie einst nach der sogenannten Kölner Silvesternacht der Bundesparteitag inmitten der Kölner Innenstadt. Flagge zeigen, so lautet dann auch, hinter vorgehaltener Hand, der Tenor unter den AfD-Leuten. Zudem gibt es weitere Indizien für eine gezielte Provokation. Seit Monaten beispielsweise hat sich ein AfD-Landtagsabgeordneter aus Köln darauf spezialisiert, zusammen mit einem Kameramann Videos zu drehen, vermeintliche Interviews mit der gegnerischen Seite zu führen, bei denen er sich oft nicht zu erkennen gibt und die Interviewgäste augenscheinlich vorführen möchte. Die Polizei hat kaum Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Gleiches gilt denn aber auch für den Zugang zur Veranstaltung, so Polizeisprecher Held, der eben jedem offen stehe.
Jetzt ist es hier so gewesen, dass wir an Versammlungsteilnehmern politisch gegnerische Lager in den Räumlichkeiten hatten und dass es auch zu intensiven Störungen gekommen ist.
Beispielsweise als AfD-Spitzenmann Rall irgendwann dann doch die Bühne betritt und versucht, gegen die Menge anzubrüllen. Zwischen den Stuhlreihen läuft indessen eine ältere Frau aus dem AfD-Lager umher, verteilt Grundgesetze, um auf die Versammlungs- und Meinungsfreiheit aufmerksam zu machen. Während in der letzten Reihe eine junge Frau sitzt, die eine blau-rote Fahne der Falken über den Schultern trägt, das Logo der sozialistischen Jugend Deutschlands. Sie klatscht eifrig.
Sie haben nichts zu informieren.
Bei der Frage nach der Meinungsfreiheit unterbricht sie direkt.
Aber wer ist denn hier die Mehrheit? Die Mehrheit sind doch Leute, die gegen die AfD hier sitzen und Stellung beziehen, oder?
Sprich, die Veranstaltung stören. Dass, um in dieser Logik zu bleiben, auch die Minderheit etwas sagen darf, dass die AfD dieses Störmanöver gezielt nutzt, um sich als Märtyrer zu stilisieren, sieht die junge Frau nicht.
Das ist ja keine Minderheit, die AfD. Das ist ja einfach eine traurige Mehrheit. Und keiner muss die AfD wählen.
Erst Mehrheit, dann wieder Minderheit. Es bleibt grotesk. Derweil schreitet der Vorsitzende des AfD-Kreisverbandes Köln durch die Reihen, schließt die Störer einzeln aus und ruft dann die Polizisten herbei. Der Polizeisprecher erklärt.
Und immer dann, wenn die Menschen dann nicht aufstehen und sofort den Raum verlassen, begehen sie eine Ordnungswidrigkeit. Und an dem Moment kommt die Polizei ins Spiel, denn der Versammlungsleiter darf nicht Menschen anfassen und aus dem Raum tragen lassen.
41 Personen werden letztendlich einzeln abgeführt. Für knapp eine halbe Stunde kann die Partei die Bühne dann doch noch nutzen. Um die Inhalte geht es hier heute nicht. Die AfD freut sich über die Aufmerksamkeit. Die Demonstranten sehen sich am Ziel, eine politische Veranstaltung teilweise unterbunden zu haben. Dass die AfD das Ganze für die eigenen Interessen ausschlachten wird, interessiert den Mann mit dem weißen Bart unter den Demonstranten nicht.
Und, ich ziehe mir das nicht an und ende. Ja, ich bin, das ist gut. Hier ist die Mehrheit gegen die AfD. Ja? Und ich möchte, dass es überall im Land so ist.
Auch AfD-Mann Reil sieht sein Ziel erreicht.
Na, Gott sei Dank war ich jetzt die letzten 30 Jahre im Bergbau. Da ist es laut. Und ich bin es gewohnt, gegen Lautstärke, gegen den Pegel anzureden. Und das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Also, ich konnte wenigstens was sagen. Und das ist schon mal wichtig.
Verstanden hat ihn zwar so gut wie keiner, aber darum ging es an diesem Abend wohl auch nicht.
Streit um Meinungsfreiheit. Moritz Küpper hat über einen Protest gegen die AfD berichtet. Übrigens, am Samstag soll es wieder eine Veranstaltung der AfD in Köln geben, dieses Mal mitten in der Stadt. Die Gegner wissen schon Bescheid. Wir bleiben noch bei der AfD und schauen uns ihre Stiftung mal genauer an. Lange wurde um sie intern gestritten. Kann eine Partei, die als Gegenmodell zu den etablierten Parteien in Deutschland angetreten ist, wie diese aber etablierten, eine Stiftung haben? Gerungen wurde auch darum, welche Stiftung es sein könnte. Einige wollten die Gustav-Stresemann-Stiftung, die ihre rechtspopulistische Partei Die Freiheit wegen Auflösung sozusagen verloren hat. Aber die Enkel des einstigen Reichskanzlers verhinderten, dass der Großvater für eine AfD-nahe Stiftung herhält. Und so lief es dann auf die Desiderius-Erasmus-Stiftung hinaus, 2017 gegründet, benannt nach dem bedeutenden Humanisten Erasmus von Rotterdam, 15. bis 16. Jahrhundert, Wegbereiter der europäischen Aufklärung. Es wird bezweifelt, dass er Nachfahren hat, also wird es da wohl keinen Rechtsstreit geben. Anders sieht das beim Thema Geld aus. Parteinahe Stiftungen werden vom Bund erst finanziert, wenn die Partei wiederholt im Bundestag vertreten war. So haben es die parteinahen Stiftungen 1998 in einer Erklärung festgelegt. Das will die AfD nicht akzeptieren und klagt beim Bundesverfassungsgericht. Und jenseits dessen bezweifelt so mancher, ob diese Stiftung dem Land in seiner politischen Bildung überhaupt gut tut. Dem ist Nadine Lindner nachgegangen.
Chemnitz, Anfang September 2018. Ausschreitungen von Hooligans und Rechtsradikalen, nachdem auf einem Stadtfest ein Mann erstochen worden war. Verdächtig ist ein Asylbewerber. Ob es Hetzjagden gab oder nicht, darüber herrschte in der Folge öffentlicher und folgenreicher Streit. Der Ökonom Max Otte kommentierte auf Twitter:
Werden die medial völlig verzerrt dargestellten Vorfälle von Chemnitz zum neuen Reichstagsbrand zum Auftakt der offiziellen Verfolgung politisch Andersdenkender? Hashtag Meinungsterror.
Meron Mendel war alarmiert. Der israelische Pädagoge leitet die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main.
In diesem Tweet hat er die Rechtsextreme in Chemnitz mit den politischen Verfolgten in der NS-Zeit gleichgestellt.
Stefanie Schüler-Springorum, Leiterin des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU Berlin, erklärt, der Tweet von Otte sei exemplarisch für eine doppelte Täter-Opfer-Umkehr.
Nicht nur werden die Täter zu Opfern gemacht, sondern auch die, die das dann sagen, machen sich selbst zu Opfern. Und das ist ein wirklich beliebter Mechanismus, den man auch schon aus den 20er Jahren kennt, dass sich Rechtsradikale als Opfer einer angeblich totalitären Meinungsdiktatur und so weiter und so fort empfinden.
Die Historikerin ergänzt:
Dass es solche Äußerungen meines Wissens nicht gibt von Kuratoriumvorsitzenden anderer politischer Stiftungen.
Max Otte, der Verfasser des Tweets, ist Grenzgänger, CDU-Mitglied seit den 90ern und seit 2017 in der konservativen Werteunion. Zuletzt warb Otte allerdings für die AfD. Nun ist Otte Vorsitzender des Kuratoriums der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung. Und damit eine wichtige Stimme der Stiftung, sagt Mendel von der Bildungsstätte Anne Frank.
Das ist die Aufgabe von Herr Otte und das ist die Aufgabe von Frau Steinbach, genau offenzulegen, wie werden sie ihre private Meinungen von der Arbeit der Stiftung trennen. Das ist bisher gar nicht geklärt.
Neben Otte ist zweifellos die Ex-CDU-Politikerin Erika Steinbach als Vorstand der AfD-Parteistiftung das Gesicht dieser neuen Institution. Und ob diese Stiftung Steuergeld erhalten sollte, darüber machen sich viele Historiker und Bildungsarbeiter in Deutschland derzeit Gedanken. Meron Mendel fordert: Bevor die AfD-nahe Stiftung Steuergeld für ihre politische Bildungsarbeit bekommt, soll das Programm von unabhängigen Experten überprüft werden. Etwa vom Fritz-Bauer-Institut oder dem Institut für Antisemitismusforschung unter Stefanie Schüler-Springorum. Sonst bestehe die Gefahr, dass Geschichtsrevisionisten, Rechtsradikale oder Identitäre als Referenten mit Steuergeld finanziert würden. So hat es Mendel in einem offenen Brief geschrieben, der von vielen namhaften Forscherinnen und Forschern unterzeichnet wurde. Die Entscheidung treffen muss am Ende der Haushaltsausschuss des Bundestags, der Etat liegt aber im Innenministerium unter Horst Seehofer. Laut Bundesverfassungsgericht kann eine Parteistiftung dann Steuergeld bekommen, wenn sie zweimal in den Bundestag gewählt wurde. Die Desiderius-Erasmus-Stiftung arbeitet bereits, bezieht aber noch kein Steuergeld. Die AfD ist erst einmal in den Bundestag gewählt worden.
Wir haben in den letzten 70 Jahren sehr viel Mühe gegeben, die Geschichte aufzuarbeiten, die Geschichte des Nationalsozialismus. Das ist ein Stadtresort von Deutschland. Jetzt stehen wir zum ersten Mal vor der Scheideweg, wo entschieden wird, ob öffentliche Mittel genau für die Gegenposition zur Verfügung gestellt werden. Und das ist der Punkt, wo ich sage, hier muss man genau prüfen.
Auf eine Antwort aus dem Innenministerium warten Mendel und die Unterstützer seit 8 Monaten.
Ja, das ist sehr bedauerlich, dass bisher überhaupt keine Reaktion aus dem Ministerium gekommen ist. Es ist äußerst bedauerlich.
Gegenüber dem Deutschlandfunk erklärte das Ministerium nun bloß schriftlich:
Sollte sich der Haushaltsgesetzgeber dazu entscheiden, die Stiftung in die Globalzuschussförderung aufzunehmen, so würden für sie die gleichen Prüf- und Kontrollmaßstäbe gelten wie für die übrigen politischen Stiftungen.
Wenn der Brief beim Innenministerium bislang auf taube Ohren stößt, sein Inhalt hat auch die Verantwortlichen in der Desiderius-Erasmus-Stiftung erreicht. Gibt es hier eine Resonanz, ein Nachdenken? Der ist doch uralt. Der Brief ist das Erste, was Stiftungsvorstand Erika Steinbach am Telefon sagt. Welche Reaktion haben Sie denn auf den Brief?
Überhaupt keinen. Interessiert keinen Menschen.
Steinbach verteidigt Otte und seinen Tweet.
Das, was dort berichtet ist, ist an den Haaren herbeigezogen. Der Professor Otte ist ein sehr honoriger, integrer Mann. Und das alles, was man ihm unterstellt und dann in einem weiten Bogen auf uns transformieren will, das ist alles an den Haaren herbeigezogen.
Die Gedenkstätten beobachten aufmerksam und mit Sorge die Aktivitäten der AfD und ihrer Stiftung. Axel Drehkoll, Leiter der NS-Gedenkstätte Sachsenhausen bei Berlin, musste bereits einmal die Führung einer AfD-Besuchergruppe beenden, wegen Holocaust-Relativierung. Noch sind das Einzelfälle, sagt Drehkoll, aber wenn mehr rechte Denkmuster sagbar werden,
dann wird das wahrscheinlich auch zunehmen, dass mit entsprechenden Vorprägungen die Leute zu uns kommen, nicht nur skeptisch, das dürfen sie sein, sie sollen hinterfragen, aber wenn sie zu uns kommen in dem Bewusstsein, entweder das war gar nicht so schlimm oder das hat es doch alles gar nicht gegeben, dann haben wir ein fundamentales Problem.
Bislang hat die AfD-nahe Stiftung unter Steinbach noch zu wenig Aktivitäten entfaltet, um etwas über ihr Profil sagen zu können. Im letzten Herbst hat der Haushaltsausschuss 2 Anträge der AfD auf eine staatliche Förderung der Stiftung abgelehnt, weil die Partei noch nicht lange genug im Bundestag ist. Die AfD hat dagegen Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe eingelegt. Sie fordert jetzt eine Nachzahlung von 480.000 Euro für das Jahr 2018. Und das sei noch bescheiden gerechnet, sagt Steinbach. Nach ihrer Rechnung könnte die Desiderius-Erasmus-Stiftung rund 70 Millionen Euro Steuerförderung bekommen. Und das pro Jahr.
Nadine Lindner über die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung.
Geld macht sinnlich, da wollen alle was haben.
Seit vielen Jahren werden sie immer weniger, die Teilnehmer an Ostermärschen. Und es kommt immer wieder die Frage auf, sind diese Märsche überhaupt noch zeitgemäß? Die Frage hat sich in diesem Jahr konkretisiert durch das Buch von Sarah Brockmeier und Philipp Rothmann. Titel Krieg vor der Haustür, die Gewalt in Europa, in Europas Nachbarschaft und was wir dagegen tun können. Und die beiden stellen darin die Frage, was haben die Menschen in Kriegsgebieten eigentlich von Ostermärschen und Demos? Es gibt auch Antworten, die ich mit dem Autor Philipp Rothmann besprochen habe, der auch stellvertretender Direktor der Denkfabrik Global Public Policy Institute in Berlin ist. Herr Rothmann, was zeichnet die Ostermärsche gegen den Krieg heute noch aus?
Das ist tatsächlich die Frage, denn die Bandbreite ihrer Forderungen ist enorm breit, von Atomwaffenverbot zu Verbot der Auslandseinsätze der Bundeswehr, natürlich Waffenlieferungen zu verbieten, bis hin zu einer Welt ohne Militär, Rüstungsindustrie und Abschiebungen, wie das Demobündnis in Stuttgart dieses Jahr aufruft. Und da muss man sich tatsächlich fragen, was bringt das den Menschen konkret vor Ort? Es wird dann auch immer wieder Jemen, Syrien, Libyen, die Ostukraine, Afghanistan genannt. Aber was bringen diese Forderungen, was bringt auf die Straße gehen mit so einem breiten Forderungskatalog den Leuten vor Ort? Ich glaube und wir glauben, die Ostermärsche und überhaupt die Friedensbewegung hat sich zerfasert in Deutschland und ist eine Wohlfühlaktion für Leute geworden, die sich Sorgen machen. Das ist gut, dass sich Leute Sorgen machen darüber, was in der Welt passiert, aber sie erreichen nichts.
Ja, das heißt, das, was da auf der Straße stattfindet, ist Ihnen viel zu global.
Genau. Die Frage ist, was will man erreichen mit öffentlichem Protest? Man kann sagen, die öffentliche Meinung muss sich ändern. Man muss den Leuten deutlich machen, es gibt ein Problem. Wenn das der Fall wäre, dann hätten die Frieden, oder zu dem Grad, zu dem das der Fall ist, hat die Friedensbewegung längst gewonnen. Es gibt riesige Mehrheiten in Deutschland, die Friedensförderung, eine friedensorientierte Außenpolitik, Sicherheitspolitik für absolut notwendig halten. 70, 80, 90%, je nachdem, wie man genau die Frage stellt in den Meinungsumfragen. Wenn die Friedensbewegung allerdings will, dass sich ganz konkrete Politik ändert, dann müsste sie auch ganz konkrete politische Forderungen aufstellen, die plausibel sind.
Wie macht man das denn? Also welcher Krieg soll denn dann zum Beispiel als erstes bei einem Ostermarsch thematisiert werden? Welcher kommt an zweiter Stelle? Also viele Konflikte laufen ja auch gleichzeitig und das macht es ja auch so komplex.
Das macht es komplex, wenn man den Anspruch hat, dass man typisch deutsch gleich ein Gesamtkonzept hat und genau begründen können muss, warum mich jetzt persönlich ein Krieg vielleicht mehr umtreibt als ein anderer. Ich würde sagen, lernen wir von Ländern, die ein bisschen pragmatischer sind, lernen wir von Ländern, von denen wir sonst gerade nicht so viel Gutes hören, wie von den Briten und den Amerikanern, wo sich solche Bewegungen ganz konkret an einzelnen Ländern gebildet haben, wo man den Eindruck hatte, man könnte was tun, man hätte konkrete Vorschläge. Das kann man jetzt zum Jemen machen oder zu Syrien oder zu einem beliebigen anderen Land, ohne unbedingt begründen zu müssen, dass es woanders weniger schlimm ist, wenn man ein konkretes Bündel von Vorschlägen hat, die was bringen.
Aber macht es das nicht schwierig für die Menschen, wenn sie entscheiden müssen, bin ich jetzt für Frieden im Jemen oder setze ich mich für Frieden in Syrien zum Beispiel ein?
Ich glaube nicht, dass jemand, der für Frieden im Jemen auf die Straße geht, damit verbindet, nicht für Frieden irgendwo anders zu sein. Es ist nur eine Frage, wo man seine Aufmerksamkeit setzt, weil man glaubt, in der Politik etwas bewirken zu können zu diesem konkreten Zeitpunkt und diesem konkreten Thema. Wer heute gegen den Klimawandel mit den Fridays for Future auf die Straße geht, sagt ja damit auch nicht, dass er gegen Frieden ist, nur weil er für Klimapolitik demonstriert.
Aber bleiben wir noch mal bei dem Thema Krieg. Es gibt so viele Kriege und sind die Menschen nicht damit überfordert, sich auch so zu informieren, dass sie auswählen können, was jetzt am vordringlichsten ist?
Ja, das ist natürlich die Aufgabe von Leuten in der Zivilgesellschaft, die solche Demos organisieren, solche Kampagnen. Jeder Einzelne kann sich informieren. Ich glaube, die Leute sind weniger überfordert, als wir denken. Wir können unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern auch manchmal etwas mehr zutrauen. Das, finde ich, sieht man auch, wenn man die Meinungsumfragen genau studiert, dass die Leute da eine differenzierte Meinung haben. Aber die Themen setzen müssen natürlich diejenigen, die solche Kampagnen organisieren.
Das heißt, wie muss sich die Friedensbewegung in Zukunft Ihrer Meinung nach aufstellen?
Ich glaube, der zentrale Punkt wäre, sich zu überlegen, für welche Konflikte kann Deutschland, kann Europa eine praktische Rolle spielen und sich dann klare, kommunizierbare Forderungen dafür zu überlegen. Also so etwas wie beim Jemenkrieg und in Bezug auf Saudi-Arabien das Waffenexportthema hochzuhalten, ist durchaus sinnvoll und effektiv. Demgegenüber ist es aber nicht sinnvoll, ein komplettes Waffenexportverbot für alle Regionen zu fordern, was ja nur zur Folge hätte, dass in manchen Situationen sich nur die Frage ändert, wer umgebracht wird, nämlich derjenige mit den wenigeren Waffen, oder wer Geld verdient, nämlich irgendjemand anders außer uns. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Also eine konkrete Strategie zu haben für ein konkretes Land, wo das Sinn macht, zu sagen, Saudi-Arabien benutzt deutsche Waffen, um im Jemen Zivilisten umzubringen. Dagegen kann man effektiv mobilisieren.
Sie sagen aber auch in Ihrem Buch, wir können noch mehr tun in der Gesellschaft und wir müssen auch noch mehr tun. Wenn Sie zum Beispiel von den Waffen in Saudi-Arabien sprechen und wir sprechen uns dagegen aus, dann sagen wir gleichzeitig auch oder müssen gleichzeitig befürchten, dass Arbeitsplätze in Deutschland wegfallen. Also was muss auch Zivilgesellschaft oder was kann Zivilgesellschaft leisten für den Frieden?
Also einerseits muss sie diese Arbeitsplatzfrage natürlich offen und ehrlich thematisieren, wie Sie sagen. Das ist genau unser Argument, dann zu sagen, natürlich heißt das, dass unsere Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie zu dem Grad, zu dem diese Waffen benutzt werden, um insbesondere Zivilbevölkerung zu töten in solchen Kriegen. Das wäre ja zynisch, damit jetzt Arbeitsplätze rechtfertigen zu wollen. Und zum anderen geht es auch darum, die Frage zu stellen, indem man eine bestimmte plakative Forderung im Hinblick auf ein bestimmtes Land erhebt, wie zum Beispiel Jemen, stellt man auch die Frage an die Politik, was kann man denn sonst noch machen? Ich glaube nicht, dass es die Aufgabe der Zivilbevölkerung ist, die Strategie für eine Friedenslösung im Jemen oder irgendwo sonst zu entwickeln, ganz alleine. Da ist natürlich die Wissenschaft, da ist die Politik, da sind Diplomaten mindestens so sehr gefragt. Aber indem sie den Finger in die Wunde eines bestimmten Landes legt, kann die Friedensbewegung dort auch mehr Druck ausüben. Im Moment wird sie leicht ignoriert, indem die Politik sagt, ja, wir sind ja auch gegen Atomwaffen insgesamt und wir sind auch irgendwie für Frieden. Und damit ist die Sache erledigt.
Haben Sie die Inhalte Ihres Buches mit denen aus der Friedensbewegung besprochen?
Mit manchen schon. Wir haben ja auch manche Beispiele aus der Friedensbewegung, aus der operativen Friedensbewegung, die also nicht demonstriert, sondern die praktisch vor Ort Friedensarbeit in Krisengebieten macht, im Buch erwähnt, zum Beispiel vom Zivilen Friedensdienst, und Diskussionen geführt mit Vertretern der Friedensbewegung, ja.
Wie war die Reaktion so darauf? Haben die gesagt, ja, stimmt, Sie haben recht?
Zum Teil wurde gesagt, ja, da ist schon irgendwo was dran, aber der eine oder andere fühlt sich auch da falsch dargestellt oder es gibt bestimmte Einzelinitiativen, die wir natürlich hier mit diesem großen Begriff der Friedensbewegung nicht alle einzeln darstellen konnten, die das schon machen, was wir sagen. Es gibt zum Beispiel Demobündnisse und Kampagnen in Bezug auf Syrien, die durchaus eine Strategie verfolgen, die der sehr nahe kommt, die wir vorschlagen. Und die sind natürlich verständlicherweise dann ein bisschen traurig, dass ihr Beispiel nicht positiv herausgehoben wurde.
Was glauben Sie, werden wir noch in 10 Jahren Ostermärsche haben?
Ich glaube schon, weil die Leute sind von dieser internationalen Lage und der zunehmenden Gewalt beunruhigt. Und es ist eine schöne Tradition und ein recht praktischer Weg, dieser Unruhe auf eine komfortable, aber irgendwie auch durchaus öffentlichkeitswirksame Art Ausdruck zu verleihen. Deswegen glaube ich nicht, dass die Ostermärsche nur deswegen zugrunde gehen werden, weil wir daran politische Kritik üben oder weil wir sagen, die sind nicht besonders effektiv. Die Leute gehen da nicht hin mit dem Werkzeug eines Politikwissenschaftlers und sagen, was haben wir danach erreicht?
Philipp Rothmann von der Denkfabrik Global Public Policy Institute in Berlin und Mitautor des Buches Krieg vor der Haustür im Gespräch über Aufgabe und Zukunft der Ostermärsche.
Der Sozialdemokratie muss man nicht sagen, warum wir für Frieden kämpfen. Nicht der deutschen Sozialdemokratie.
Dignidad ist Spanisch und heißt Würde oder auch Würdenträger. Eine Kolonie der Würde wäre ein schönes Lebenskonzept gewesen, aber stattdessen war der Alltag in der Colonia Dignidad von Misshandlungen, sexuellem Missbrauch und Gewalt geprägt. Diese totalitäre Sekte in Chile war 1961 von dem deutschen Laienprediger Paul Schäfer und ein paar Anhängern in einer abgelegenen Region am Fuß der Anden gegründet worden. Während der Pinochet-Diktatur folterte und ermordete der chilenische Geheimdienst unter Mithilfe mancher Sektenbewohner Oppositionelle auf dem Gelände der Kolonie. Einige Chilenen aus der Umgebung wurden zwangsadoptiert. Viele als Kinder von Schäfer missbraucht. Erst vor wenigen Jahren erklärten auch deutsche Politiker, dass Deutschland eine Mitverantwortung habe, was die Opfer angehe. Seit vergangenem Jahr trifft sich eine sogenannte gemeinsame Kommission aus Bundestagsabgeordneten und Regierungsvertretern, um ein Hilfskonzept zu entwickeln. Im Mai wird mit einer Entscheidung gerechnet. Ute Löning hat diejenigen getroffen, die auf diese Entscheidung warten.
Astrid Timm und Harald Lindemann sind Anfang der 1960er Jahre als Kinder in die Colonia Dignidad gekommen. Über 40 Jahre haben sie in der deutschen Sektensiedlung gelebt. Harald Lindemann wurde schon als Kind regelmäßig verprügelt und mit Elektroschocks gequält.
Ich bin 2006 mit meiner Frau aus der Kolonie ausgewandert. Wir wohnen auf dem Land. Ich lebe von alles, was sich mir bietet. Ich pachte Land, dieses Jahr habe ich 2 Hektar gepachtet, um Kartoffeln anzubauen. Im Winter hole ich Bäume aus dem Wald und verkaufe die an Baumschulen und halte mich so mit am Leben. Ich bin ganz kurz vor der Rente. Meine Frau ist schon im Rentenalter. Und uns fehlt das, was uns geraubt wurde, was nicht eingezahlt wurde, das fehlt uns heute.
In der Colonia Dignidad wurde Harald Lindemann und Astrid Timm, sowie allen anderen auch, für ihre Arbeit weder Lohn ausgezahlt noch in ihre Rentenkasse eingezahlt. Chilenische und deutsche Regierung, so Harald Lindemann, hätten davon gewusst, aber nichts unternommen.
Die deutsche Botschaft hat sehr, sehr stark versagt. Besonders auch in dem Fall von meiner Mutter, die 66 geflohen ist und alles ausgesagt hat, dass die Kinder schwer arbeiten, dass Kinder geschlagen werden, dass es Elektroschock gibt, das hat sie damals schon ausgesagt. Und dadurch ist dieses Leid über die 40 Jahre so schlimm geworden, weil sie damals nicht eingegriffen haben.
Sektenmitglieder, die aus der streng abgeriegelten Siedlung fliehen konnten, fanden in der Botschaft oft keinen Schutz. Und das, obwohl gegen Schäfer bereits ein Haftbefehl der deutschen Justiz wegen sexuellen Missbrauchs vorlag. 2016 räumte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, damals als Außenminister, in einer öffentlichen Erklärung eine gewisse moralische Verantwortung der Bundesrepublik ein.
Über viele Jahre hinweg, von den 60er bis in die 80er Jahre, haben deutsche Diplomaten bestenfalls weggeschaut, jedenfalls eindeutig zu wenig für den Schutz ihrer Landsleute in dieser Kolonie getan.
Ein Jahr später beschloss der Deutsche Bundestag einstimmig. Die Bundesregierung solle die in der Colonia Dignidad begangenen Verbrechen aufklären, gemeinsam mit der chilenischen Regierung eine Gedenkstätte errichten und ein Hilfskonzept für die Opfer der Sekte erarbeiten. Ein im Sommer 2018 dazu vorgelegter Regierungsentwurf schloss rechtliche Ansprüche der Opfer und direkte Zahlungen an sie generell aus. Er setzte auf eine Fortsetzung der laufenden Förderung der Krankenstation und der allgemeinen Infrastruktur der Villa Baviera, wie sich die Colonia Dignidad seit 1988 offiziell nennt. Bei Opfern und Parlamentariern traf dieser Regierungsentwurf auf breite Ablehnung. Außenminister Heiko Maas zeigte sich verhandlungsbereit.
Die Frage der Individualentschädigung ist immer eine außerordentlich schwierige Frage. Bei der Vergleichbarkeit zu anderen Opfergruppen, die es in anderen Themen gibt. Deshalb ist das die grundsätzliche Haltung der Bundesregierung, dass man bei diesen Fragen zunächst einmal mit großer Zurückhaltung dem entgegentritt. Aber natürlich ist das nicht das letzte Wort. Denn letztlich ist das, was der Bundestag und was die Fraktionen im Parlament dazu debattieren, von besonderer Bedeutung. Und wir werden weiter und in Zusammenarbeit mit dem Bundestag an diesem Konzept weiterarbeiten.
Seit vergangenem Oktober verhandeln Abgeordnete mit Regierungsvertretern in einer sogenannten gemeinsamen Kommission. Friedrich Strätmanns vertritt dabei die Partei Die Linke.
Es gibt keine direkt juristische Verantwortung, aber es gibt eine moralische.
Als wichtigen Aspekt eines Hilfskonzepts betont er
die Anerkennung des erlittenen Leids und das Wegsehen der Bundesrepublik Deutschland. Da wollen wir keine Unterscheidung zwischen chilenischer und deutscher Staatsangehörigkeit haben, sondern gehen wirklich ganz nationalitätsneutral auf den Begriff des Opfers. Und es sind hier besonders eine überschaubare Zahl von Einzelfällen.
Der menschenrechtspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, Michael Brandt.
Wir haben uns zum Ziel gemacht als Abgeordnete, dass es direkte Hilfsleistungen gibt, dass es Geld gibt und auch in den Blick zu nehmen, dass die Opfer älter werden. Das heißt, sie brauchen Pflege, sie brauchen Unterstützung. Ich habe die Erwartungshaltung, dass wir bis Ende Mai ein Ergebnis haben werden, dass es nach Jahrzehnten zu konkreten Hilfsleistungen kommt.
Auch Brandt verhandelt in der gemeinsamen Kommission mit Regierungsvertretern.
Es ist wichtig, dass der deutsche Staat nicht länger eine Fixierung auf die Via Baviera vornimmt, sondern dass die Opfer außerhalb der Via in den Blick genommen werden. Und wenn viele aus der Täterklique heute gut versorgt werden im Alter, dann muss ich sagen, ist es eine schreiende Ungerechtigkeit, wenn die anderen leer ausgehen.
Denn diejenigen ehemaligen Sektenangehörigen, die die Siedlung verlassen haben und nicht auf die dortige Infrastruktur zurückgreifen können, sind besonders von Armut bedroht. Bisher ist für ein Hilfskonzept 1 Million Euro im Bundeshaushalt 2019 reserviert. Michael Brandt von der CDU will diese natürlich einsetzen.
Aber die wird alleine nicht reichen, sondern es wird mehr Mittel brauchen.
Doch nicht alle Mitglieder der Colonia Dignidad waren Opfer. Zu klären, wer Täter und wer Opfer war, sei eine Frage der Gerechtigkeit, sagt Jan Stiele vom Berliner Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile Lateinamerika.
Was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass Menschen, die an schweren Straftaten beteiligt waren, nun auch noch staatliche Hilfen bekommen. Menschen, die zum Beispiel an Verbrechen in Zusammenarbeit mit dem chilenischen Geheimdienst beteiligt waren oder die anderen Siedlungsbewohnern Elektroschocks oder Psychopharmaka verabreicht haben und ihre Fluchtversuche vereitelt haben.
Der Kreis der Personen, die an der Planung und der Umsetzung solch schwerer Verbrechen beteiligt war, sei jedoch begrenzt und genau feststellbar, so Stiele.
Ute Löning über die Arbeit der gemeinsamen Kommission, die ein Hilfskonzept für die Opfer der Colonia Dignidad entwickeln soll. Es gibt ja mittlerweile so einige Reportagen über Menschen im Funkloch, wie sie den täglichen Weg auf den nahegelegenen Hügel meistern, um mal bei WhatsApp reinzuschauen, oder wie sie im Schlafzimmer auf einer Kiste stehen, um mit ihrem Smartphone Kontakt zur Außenwelt zu bekommen oder sonstige Verrenkungen anstellen, damit sie telefonieren können. Im Hochtechnologieland Deutschland Löcher im Netz. Es klingt skurril. Aber gleich wird Ihnen Tobias Krone auch berichten, dass dies durchaus auch seine Gefahren bergen kann. Mein Kollege war in Oberfranken und Oberbayern unterwegs, wo es einfach keinen Empfang gibt. Das soll sich ändern. Die bayerische Landesregierung will mit Hilfe der Gemeinden die Löcher stopfen. Die Gemeinden sollen für die Mobilfunkmasten sorgen. Das Land sorgt dann für das Finanzielle. Hört sich gut an, meinen manche. Und andere sind argwöhnisch, was diese Pläne angeht. Kann das klappen? Tobias Krone hat jemanden getroffen, den es freuen würde.
Es ist still im Haus von Rudolf Dolus, wenn er sein Handy vorführen will.
Und jetzt sollte ja schon was kommen. Endloses Schweigen.
Es ist nicht so, dass Rudolf Dolus wohnhaft in Helmbrechts Enchenreuth bei Hof ein einsamer Mensch wäre. Der Rentner nimmt am Dorfleben teil, kümmert sich ehrenamtlich um die Kirche, er berät Menschen in sozialen Notlagen. Vom Handynetz aber ist er abgeschnitten und dieser Umstand wurde schon einmal lebensbedrohlich.
Da oben war Hochzeit. Wir waren in der Kirche und dann sind die Leute rausgegangen, meine Frau war auch mit. Und neben mir stand eine Frau und plötzlich fällt die um. Was war das Erste? Ich wähle den Notruf. Habe ich gesagt, schickt uns an Sanger. Wir verstehen Sie nicht, wo sind Sie? Dann habe ich den Platz gesagt, Kirchplatz Enchenreuth. Wo stehen Sie, Kirchplatz Enchenreuth? Dann habe ich den wieder nicht mehr verstanden. Ich verstehe Sie schlecht.
Der Sanker, wie der Krankenwagen in Süddeutschland genannt wird, kann nicht kommen, weil der Notruf nichts versteht. Alltag nicht nur in Enchenreuth.
Mittlerweile hat dann meine Frau übers Festnetz das noch einmal angerufen und dann ist der Sanger später auch gekommen.
Der Kupferdraht ist an einigen Orten eben die sicherere Verbindung. Bayern ist ein Flächenland mit etlichen Funklöchern.
Es ist auf alle Fälle die Erkenntnis in Bayern, dass es für den Wirtschaftsstandort blamabel ist, wenn wir noch 900 Gemeinden haben mit weißen Flecken. Und das ist die Zahl von gut 2000 Gemeinden, haben wir fast in der Hälfte, also in 900 Gemeinden, noch Flecken, wo kein Handy funktioniert. Die wollen wir schließen, selbst wenn wir nicht müssten, aber wir wollen es.
Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern hat dafür Geld, das andere Bundesländer nicht haben. In diesem Fall 80 Millionen Euro. Und er hat die CSU an seiner Seite. Die hat schon vor der vergangenen Landtagswahl den sogenannten Mobilfunkpakt Bayern beschlossen. Der sieht vor, dass die 900 Gemeinden fehlende Handymasten aufstellen, mit Zuschuss der Staatsregierung.
Ja, weil wir eben als Freistaat Bayern erkannt haben, dass es gewisse Flecken gibt, die dünn besiedelt sind, wo vielleicht nur einzelne Häuser sind. Und da sagen eben die Telekommunikationsanbieter, für uns lohnt sich das nicht, dorthin zu gehen. Und wir können sie bis dato auch nicht zwingen, dorthin zu gehen. Jetzt kommen wir ihnen eben entgegen und sagen, es ist im öffentlichen Interesse, dass das Handy überall funktioniert. Also finanzieren wir Masten, wo sich dann die Mobilfunkanbieter draufschalten können.
Bis zu 90% übernimmt der Freistaat. Für einen Handymasten, der 100.000 Euro kostet, muss eine Gemeinde immer noch 10.000 bis 20.000 Euro hinlegen.
Ich kann mir das schon vorstellen, dass es Kommunen gibt, die sagen, das können wir nicht leisten. Nämlich kleinere Kommunen, vielleicht auch finanzschwächere Kommunen. Also bei uns wird es sicherlich irgendeinen Weg geben. Ich möchte auch, dass die letzten Funklöcher, wovon wir wenig haben, dass die letzten Funklöcher noch beseitigt werden.
Stefan Pühlmann, SPD-Bürgermeister von Helmbrecht, der Gemeinde, zu der auch das Funkloch Enchenreuth gehört, ist skeptisch. Die Grünen im Landtag sind es ebenfalls. Benjamin Ajay, digitalpolitischer Sprecher.
Naja, das Problem ist ja vor allem bei der Vergabe damals passiert. Das Problem ist ja, dass die Netzanbieter nicht wirklich gezwungen werden, diese Gebiete auszubauen, dass es immer nur auf Freiwilligkeit basiert.
97% Abdeckung waren Pflicht für die Netzbetreiber. Den Rest müssen nun die Gemeinden und das Land mühsam erschließen. Wirtschaftsminister Aiwanger in München bläst zur Eile.
Also wenn wir die Programme anbieten, dann hoffe ich auch, dass die Kommunen den Schuss gehört haben und hier wirklich mitmachen.
Das Interessante an forschen Ansagen wie diesen ist, dass Aiwangers Partei unmittelbar vor der Bayernwahl noch ganz anders klang.
Lassen Sie die Kommunen außen vor! Die Gemeinden haben damit überhaupt nichts zu tun,
rief der fränkische Abgeordnete der Freien Wähler Thorsten Glauber der regierenden CSU im Bayerischen Landtag im vergangenen September zu. Die Partei, die gerne als Schutzmacht der Gemeinden auftritt, war gänzlich gegen das Mobilfunkmastenprogramm, denn Kommunen hätten anderes zu tun. Nun regieren die Freien Wähler mit und sagen nichts mehr gegen das Programm ihrer einstigen Gegner von der CSU. Florian Streibel, Fraktionsvorsitzender.
In der Politik ist es immer ein Kompromiss, also und dass man im Grunde auch hier zusammenkommt. Aber generell ist die CSU und auch die Freien Wähler wollen einen guten Mobilfunkausbau.
In Schwabhausen, 30 Kilometer von München entfernt, will die Telekom einen Masten errichten, auf eigene Kosten. Und doch hat ausgerechnet ein Bürgermeister von den Freien Wählern erfahren müssen, was es heißt, für ein besseres Netz zu kämpfen. Denn Anwohner fürchteten um das Ortsbild und brachten mit einer Unterschriftenliste das halbe Dorf hinter sich. Bürgermeister Josef Baumgartner erzählt.
Dann ist mal so kolportiert worden, dass da Bäume gefällt werden müssen. Dabei war überhaupt keine Planung da. Es ist ja nur das Grundstück erst einmal in der Diskussion gewesen. Und dann war die turnusgemäße Bürgerversammlung und da sind dann sehr viele Bürger da gewesen. Und da waren dann ein paar so Sprachrohre, die dann mich massiv angegriffen haben. Ja, grundsätzlich hat man einigermaßen dickes Fell, aber so wenn einzelne Angriffe dann so ein bisschen, ich sage einmal, persönlich werden, dann sagt man schon, muss das sein. Man kennt ja die Leute, es sind ja keine Fremden, keine Unbekannten. Ja.
Vorerst liegt das Bauvorhaben auf Eis. Die Gemeinde prüft Alternativstandorte außerhalb des Dorfes, aber die Telekom beharrt auf ihrem Platz, direkt neben dem Friedhof.
Tobias Krone über die Diskussion über Mobilfunkförderung in Bayern. Das war das DLF-Magazin für heute. Die Redaktion hatte meine Kollegin Johanna Herzing. Am Mikrofon bis jetzt Irene Goyer.
Radio ist ein einmaliges Qualitätsangebot. Und vor allen Dingen die Chance, mit Ihnen so lange zu reden, 5, 6, 7, 8 Minuten, die bekommt man ansonsten in vielen anderen Medien nicht mehr.